Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, den 6. November. Das sind unsere heutigen Themen. In gut 10 Tagen darf die Berner Stimmbevölkerung noch einmal zur Urne, um ihre StänderätInnen zu wählen. Bei uns äußern sich die 4 KandidatInnen zu 3 hängigen Initiativen. Im zweiten Teil unserer Serie geht's heute um die Fairpreis-Initiative. Dann?
Aber wenn wir jetzt ganz praktisch denken, wo verbringen wir wie viel Zeit, dann geht einfach sehr viel Zeit in digitalen Spielen auf. Und das heißt, es erhöht auch einfach die Chance, dass wir hier einfach mehr lernen. Das können Sachen sein, die uns weiterhelfen als Gesellschaft, aber es können auch Gefahren sein.
Am Wochenende findet Play Bern statt, das erste Festival für Games und Kreativität. Dabei wird nicht nur gespielt, sondern auch debattiert. Zum Beispiel über die Frage, wie Games und Politik zusammenhängen. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Die reformierte Kirche Schweiz sagt Ja zur Ehe für alle. Das hat das Kirchenparlament gestern beschlossen mit 45-10 Stimmen. Schwule und lesbische Paare sollen sich auf dem Standesamt das Ja-Wort geben können. Ob sie auch in Kirchen heiraten dürfen, sei jedoch eine Entscheidung der Kantonalkirchen. Der Entscheid könnte einer politischen Forderung Auftrieb geben, denn noch immer können Homopaare in der Schweiz nicht heiraten. Der Nationalrat wird voraussichtlich in der kommenden Frühjahrssession über die Ehe für alle debattieren. Im Westen Europas gibt es die Ehe für alle in fast allen Staaten, darunter auch in sehr katholischen Ländern wie zum Beispiel Spanien oder Irland. Frankreich will eine Quotenregelung für MigrantInnen einführen. Vorbild dafür ist das Quotensystem in Kanada, welches EinwandererInnen eine bestimmte Anzahl Punkte verleiht. Nun soll es auch in Frankreich Punkte geben, je nach beruflicher Qualifizierung der einwandernden Person. In Frankreich herrsche Mangel an technischen Zeichnerinnen, Automechanikern, Zimmerleuten, Tierärztinnen und Haushaltshilfen, so Präsident Macron in einem Interview mit einem französischen Monatsmagazin. Mithilfe von Quoten wolle er die Lage nun entschärfen. Gleichzeitig will Macron mehr Menschen ausweisen, welche kein Bleiberecht haben. Noch muss das Parlament grünes Licht geben. Nach ersten Äußerungen von verschiedenen Mitgliedern von links bis rechts hat die neue Regelung jedoch gute Chancen. Die Quoten sollen ab dem nächsten Sommer gelten. Im Kongo wurde ein Journalist ermordet, welcher sich für den Kampf gegen die Ebola-Epidemie einsetzte. Wie die Organisation Reporter ohne Grenzen schreibt, arbeitete Papi Mahamba Mumbere für ein freies Radio. Er hatte eine Sendung über das Vorgehen der Behörden gegen die Epidemie moderiert, als am selben Abend eine Gruppe von Männern mit Messern und Macheten in sein Haus eindrangen. Der Leiter des Radiosenders sagte, Teile der lokalen Bevölkerung sowie bewaffnete Gruppen seien mit Mumberes Berichterstattung über den Kampf gegen Ebola nicht einverstanden gewesen. Die Organisation Journalistes en Danger zählte in diesem Jahr bereits 18 Fälle von Gewalt, Folter und Misshandlungen an JournalistInnen im Kongo. Eine Gruppe von über 10.000 Forschenden aus 153 Ländern kritisiert das Pariser Klimaabkommen als unzureichend. In einer gemeinsamen Erklärung in einem Fachjournal schreiben sie, dass anhand der vorliegenden Daten klar erkennbar sei, dass unsägliches Leid nur durch einen radikaleren Kurswechsel noch zu verhindern sei. Laut Zeit.de fordern die WissenschaftlerInnen Veränderungen vor allem in 6 Bereichen. Umstieg auf erneuerbare Energien, Reduzierung des Ausstoßes von Stoffen wie Methan und Ruß, besserer Schutz von Ökosystemen wie Wäldern und Mooren, nachhaltige Veränderung der Weltwirtschaft, Eindämmung des Anwachsens der Weltbevölkerung sowie den Konsum von mehr pflanzlichen und weniger tierischen Produkten. Und noch zum Wetter. Morgen Donnerstag sinkt die Schneefallgrenze auf rund 1000 Meter. Im Mittelland regnet es immer wieder bei ca. 7 Grad. und auch Freitag, Samstag und Sonntag bleiben trüb und nass bei Temperaturen zwischen 5 und 7 Grad.
Radl-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die Wahlunterlagen sind verschickt. Übernächsten Sonntag ist Tag der Entscheidung im zweiten Wahlgang der Berner Ständeratswahlen. 4 KandidatInnen stellen sich zur Wahl. Der amtierende SP-Ständerat Hans Stöckli, Regula Ritz von den Grünen, Werner Salzmann von der SVP und Christa Markwalder von der FDP. In einer dreiteiligen Serie befragt Wilma Rall die KandidatInnen zu Initiativen, die aktuell im Parlament hängig sind. Die Fairpreis-Initiative, die Pflegeinitiative und die Konzernverantwortungsinitiative. Heute, im zweiten Teil, widmen wir uns der Fairpreis-Initiative.
Die Fairpreis-Initiative sagt der Hochpreis Insel Schweiz den Kampf an. Lanciert hat sie ein ziemlich unkonventionelles Bündnis aus der Stiftung für Konsumentenschutz, dem Hotellerie- und Gastroverband GastroSwiss und Swiss Mechanic, dem Verband von rund 1400 KMUs der Maschinen-, Elektro- und Metallbranche. Die Preise in der Schweiz sind im europäischen Vergleich tatsächlich sehr hoch. Im Jahre 2016 lagen die Schweizer Lebensmittelpreise ganze 73% über dem europäischen Durchschnitt. Dass es dagegen Massnahmen braucht, darin sind sich alle Berner Ständeratskandidatinnen grundsätzlich einig. Regula Ritz, Ständeratskandidatin der Grünen:
Ich finde das eine sehr schwierige Initiative, weil sie ein Dilemma öffnet zwischen den hohen Löhnen in der Schweiz und den tiefen Preisen im Ausland. Die Initiative versucht ja jetzt, ungerechtfertigte hohe Preise bei Importen anzupacken. Aber man kann jetzt auch aus gewerkschaftlicher Sicht nicht hundertprozentig garantieren, dass das keinen großen Lohndruck geben würde hier oder sogar zum Abbau von Arbeitsplätzen führen würde, weil man dann nur noch Waren importiert, statt sie hier selber herzustellen.
Sämtlichen Berner Ständeratskandidatinnen geht die Initiative zu weit. Sie alle plädieren stattdessen dafür, weiter am indirekten Gegenvorschlag zu feilen. Dieser Gegenvorschlag will das Kartellgesetz verschärfen und so die hohen Preise von Importprodukten ins Visier nehmen. Christa Markwalder von der FDP:
Die Initiative hat ein berechtigtes Anliegen im Auge, nämlich den Kampf der hohen Preise, die dadurch entstehen, dass importierte Güter an der Grenze noch einmal der Preis aufgeschlagen wird, weil in der Schweiz die Kaufkraft höher ist. Und eine Verschärfung des Kartellgesetzes stehe ich positiv gegenüber. Ich glaube, ein funktionierender Wettbewerb ist für eine gesunde Wirtschaft immer sinnvoll. Und gleichzeitig müssen wir aber uns auch bewusst sein, dass wir im Vergleich zum Ausland, also der importierten Güter, die im Ausland produziert werden, wesentlich höhere Löhne in der Schweiz haben.
Wie Christa Markwalder zeigt sich auch SVP-Ständeratskandidat Werner Salzmann grundsätzlich kompromissbereit. Obwohl beide Parteien, FDP und SVP, sowohl die Initiative als auch den Gegenvorschlag ablehnen, weil sie den Wettbewerb einschränken und Preiskontrollen einführen würden.
Tiefere Preise sind grundsätzlich wünschbar, vor allem auch für Branchen wie die Hotellerie, die standortgebunden ist. Aber die Hoffnung, dass damit der Druck auf die Löhne sinken würde, ist nicht begründet. Ein Unternehmen muss doch immer schauen, wo es noch sparen kann, um für kommende Rezessionen sicher zu sein. Mit einem indirekten Gegenvorschlag zur Fairpreis-Initiative will der Bundesrat die Abschottung des Schweizer Marktes entgegenwirken. Internationale Unternehmen sollen dabei verpflichtet werden können, Firmen in der Schweiz auch über ausländische Kanäle zu beriefen. Das können wir anschauen. Ich muss hier einfach die Klammer machen. Die Landwirtschaft müssen wir schützen.
Der umstrittenste Punkt in der Debatte um die Fairpreis-Initiative ist, ob die Schweiz das sogenannte Geoblocking verbieten soll. Geoblocking ermöglicht dem Onlinehandel in reicheren Ländern gezielt höhere Preise zu verlangen. Hans Stöckli, Ständeratskandidat der SP, spricht sich klar für ein Verbot aus.
Wenn Sie Ferien buchen aus der Schweiz, über eine Plattform in Deutschland bezahlen sie mehr, als wenn sie diese Ferien über die Slowakei buchen. Und das gibt keinen Sinn. Also wir müssen auch, damit die Initiative nicht zur Abstimmung kommen muss, den Gegenvorschlag stark ausbauen.
Auch Christa Markwalder von der FDP spricht sich grundsätzlich für ein Verbot von Geoblocking aus, bleibt aber skeptisch.
Geoblocking finde ich grundsätzlich immer problematisch im Internet, weil es ermöglicht nicht die freie Suche nach Informationen oder eben auch Produkten. Gleichzeitig ist es offenbar ohne staatsvertragliche Abmachungen nicht möglich, einseitig solche Bestimmungen zu erlassen.
Für das Komitee der Fairpreis-Initiative hingegen ist klar, falls der indirekte Gegenvorschlag den Online-Bereich ausklammert, werden sie an der Initiative festhalten.
Nach der Fairpreis-Initiative geht es morgen Mittwoch um die Konzernverantwortungsinitiative im dritten Teil unserer Serie zu den Berner Ständeratswahlen vom 17. November. 7 weitere Initiativen sind laut Bundeskanzlei aktuell im Parlament hängig, vom Verhüllungsverbot bis zur Initiative für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide. Wie die Ständeratskandidatinnen hier abstimmen würden, findet ihr unter info.rabe.ch. Gleich sprechen wir hier über die gesellschaftliche Relevanz von Computergames. Erst hören wir aber Musik. Im Videoclip zu diesem Song erscheinen die Figuren aus dem Spielklassiker Space Invaders draußen in der Großstadt. Hier ist das norwegische Duo Royxop mit Happy Up There.
Rabe Info.
World of Warcraft, GTA, Crusader Kings 2. Digitale Games sind populärer denn je. Games sind aber längst nicht mehr einfach nur Kinderspielzeuge, sondern vielfältig und teilweise hochkomplex. So werden in Strategiespielen wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Aspekte einer ganzen Nation entworfen. SpielerInnen steuern ganze Völker und entscheiden über das Schicksal der ganzen virtuellen Menschheit. Am kommenden Wochenende findet Play Bern statt, das erste Festival für Games und Kreativität. Dabei werden Games mit Kunst, Kultur und Pädagogik verknüpft. Das heißt, bei Play Bern wird nicht nur gespielt, sondern es werden auch Games erschaffen, Games getanzt, Game-Choreos entworfen und es wird debattiert. Zum Beispiel auch über die Frage, was Games mit Politik zu tun haben. Kaum einer weiß dies besser als Eugen Pfister. Er ist Politikwissenschaftler und Historiker und leitet an der Hochschule der Künste das Projekt Horror Game Politics. In seiner Forschung würden Mythen eine wichtige Rolle spielen, sagt der Österreicher. Was es damit genau auf sich hat, Gisela Feutz hat nachgefragt.
Also es geht jetzt nicht um die Mythen in der griechischen Antike, sondern es geht um Mythen insofern, dass es politische Aussagen sind, Erzählungen, recht eindeutige, die aber immer irgendwie unterbewusst reproduziert werden und aufgenommen werden, also die wir nicht hinterfragen. Ist zum Beispiel, dass in Computerspielen sehr oft der Protagonist, die Protagonistin als starke, sehr individuelle Helden dargestellt werden. Also sozusagen irrsinnig oft hängt die ganze Zukunft der Menschheit von uns ab, von den Spielerinnen. Das hängt damit zusammen, dass man als Spieler möglichst viel Agency haben will, also man möchte sehen, dass man möglichst viel verändern kann, vielleicht auch als Kontrast zu unserem Alltagsleben. Aber es führt doch zu einer Aufwertung des Individuums, wo dann so Werte wie Solidarität oder Konsens sehr untergehen. Und wenn man dann einen Blick aufs Zeitgeschehen wirft und sich anschaut, welche Attribute werden gerade bei Politikern gesucht, dann haben wir plötzlich auch überall diese starken Männer, die da hervorkommen, von Trump über Erdogan. Und da sieht man dann sehr viele Überschneidungen und mich interessiert halt, ob sich da Zusammenhänge sehen lassen, ob wir sozusagen in Spielen langsam lernen, diese Werte einfach zu schätzen. Also ich würde jetzt nicht davon reden, dass wir total beeinflusst werden oder dass wir hier umprogrammiert werden, aber wir lernen halt diese Werte jeden Tag aufs Neue und denken uns dann auch, ja, eigentlich suchen wir jetzt auch die eine Person, die sich durchsetzen kann in diesem völlig überkomplexen System, wo alles viel zu lange dauert, und da brauchen wir jetzt die eine Person, die charismatisch ist, die da aufräumt und endlich für Recht und Ordnung sorgen kann.
Ist ja dann so eine Wechselwirkung. Also einerseits wird in Games das abgebildet, was man in der breiten Gesellschaft als vielleicht wichtig und richtig erachtet, und andererseits beeinflussen die Games auch wieder die oft jungen Spieler, die das spielen.
Genau. Es ist ganz wichtig zu sagen, also weil sonst käme jetzt irgendwie die Angst immer, das ist Propaganda. Also wir sind unbeschriebene Blätter, wir spielen etwas und dann übernehmen wir diese Überzeugung. Das passiert natürlich nie. Wir sind schon vernünftige Wesen, wir wissen abzuschätzen, was wir jetzt glauben wollen oder nicht glauben wollen. Das heißt, wir übernehmen nie ganze Pakete von Aussagen, aber es passiert so etwas wie ein Framing, also sozusagen wir lernen doch die Welt kennen, in der wir leben, wir lernen auch sie besser verstehen, und es bildet halt so den Rahmen des Denkbaren.
Bei Ego-Shootern wird ja oft die Frage gestellt, wie man mit dieser Gewalt umgehen soll, beziehungsweise ob sie Spielende beeinflusst. Wird das denn auch in Bezug auf politische Werte gestellt?
Also es gibt ganz klare Fälle, wo es dann recht eindeutig auch diese Angst gibt, dass da zu viel Politik drinnen ist. Das ist ganz eindeutig, wenn es propagandistische Spiele sind. Zum Beispiel die Hamas und die Hezbollah haben auch Spiele produziert. Da wird dann eindeutig auch darüber diskutiert. Aber sobald es um die Populärkultur geht und die sogenannten AAA-Games, also das sind die Spiele, die so an die 100 Millionen gekostet haben, 100 Millionen Dollar, also die auch eine riesige Reichweite haben, in Dutzenden Millionen verkauft werden, da wird dann sehr ungern über Politik geredet, sowohl von den Produzentinnen als auch von den Spielerinnen, weil Politik so ein bisschen als Makel angesehen wird. Es ist ja auch so, in Filmen haben wir überhaupt kein Problem mehr damit, darüber zu reden, dass sie politisch sind. Auch wenn es halt James-Bond-Filme eben sind oder die Superheldenfilme. Kein Produzent von einem Superheldenfilm würde jemals behaupten, dass hier keine Politik vorkommt, sondern die reden dann ganz offen darüber, dass sie natürlich sich was angeschaut haben, was gerade passiert, dass sie das verarbeiten. Genau das Gleiche findet in Computerspielen statt, aber es wird behauptet, es hat nichts damit zu tun, und das wird dann teilweise absurd. Es ist dieses Jahr rausgekommen, Tom Clancy's The Division 2, wo es darum geht, also ganz verkürzt nach einem Ökoterroristenanschlag auf die USA, sind die USA eigentlich zusammengebrochen, es ist ein Bürgerkrieg ausgebrochen, und man spielt so eine Schläfereinheit der Homeland Security, um wieder in Washington DC für Recht und Ordnung zu sorgen. Und man läuft auch vor dem Weißen Haus herum, man sieht alle Insignien der amerikanischen Demokratie. Und da schaffen es dann die Entwicklerinnen trotzdem zu behaupten, das ist nicht politisch.
Gibt es eigentlich so etwas wie eine Ethikkommission, die über Games entscheidet?
Jein. In Deutschland gibt es die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Die funktioniert eigentlich wie eine Ethikkommission. Das sind jetzt nicht nur ältere Herren, die entscheiden, was dürfen die Kinder spielen, sondern da setzt man sich wirklich sehr ausführlich mit allen Fragen auseinander. Letztes Jahr war ein Riesen-Eklat, weil erstmals debattiert wurde, ob in Deutschland Spiele mit Hakenkreuzen verkauft werden können. wenn sie sich, das muss man immer dazu sagen, kritisch damit auseinandersetzen. Also das ist so etwas Ähnliches wie eine Ethikkommission eigentlich.
Und was war die Entscheidung in diesem konkreten Fall?
In diesem konkreten Fall war die Entscheidung, und jetzt kommen ein paar komplizierte Wörter, dass man die sogenannte Sozialadäquanzklausel anwenden will. Also man möchte das anwenden, was für Film, Literatur, Graphic Novels, was für alle anderen Medien schon gilt, nämlich, dass man sogenannte verfassungswidrige Symbole, also vor allem Hakenkreuz, Hitlergruß, auch das Porträt von Adolf Hitler gehört dazu, die SS-Runen, verwenden darf, wenn es einem aufklärerischen Ziel dient oder einem dokumentarischen, oder also wenn es vor allem darum geht, kritisch sich damit auseinanderzusetzen und wenn es sozusagen auch einen pädagogischen, gesellschaftlichen Wert hat, weil es sozusagen hilft der Jugend, sich kritisch damit auseinanderzusetzen. Und da wurde entschieden bei zwei Spielen, Through the Darkest of Times von deutschen Entwicklern und 1942 Attentat, das an der Karls-Universität in Prag entwickelt wurde. Die durften das jetzt umsetzen. Und wenn man sich genau anschaut, macht das extrem viel Sinn, weil da geht man sehr kritisch mit dem NS-Regime um. Trotzdem kam es zu einer irrsinnigen Gegenbewegung in der Politik, also fast wie eine Reflexhandlung. Und der Deutsche Gewerkschaftsbund hat zum Beispiel gesagt, das kann man nicht zulassen, also Spiele und Hakenkreuze. Also die riesige Angst, dass jetzt überall sozusagen die Dämme brechen und wir überall Hakenkreuze haben werden. Aber da merkt man schon, dass die Wogen bei Spielen gerade noch immer hochgehen, weil wir es dann noch nicht so gewohnt sind, über diese Themen zu reden wie in anderen Medien.
Du hast dich viel mit dem Zusammenhang beschäftigt, mit dem Gegenspiel beschäftigt von Games auf die Gesellschaft und das Abbilden von gesellschaftlichen Werten oder Insignien in Games. Hast du eine Erkenntnis gewonnen, was das allenfalls für Schulen bedeuten könnte?
Es heißt ja auch in den Lehrplänen immer ganz wichtig ist Medienkritik und Medienkompetenz. Also es geht immer darum, wir müssen mehr Medienkompetenz schulen. Was man jetzt auch sehr stark merkt, mit, wenn man Social Media mit reinnimmt und die Fake News Debatte, also die Frage, welchen Medien darf man wie trauen, wie geht man kritisch damit um? Und was Schulen schon ganz gut machen, ist halt eine Kritik mit gedruckten Quellen, Zeitungen und so weiter. Lernt jeder. Also wir lernen allen nicht alles zu glauben, was gedruckt irgendwo steht. Wir trauen nicht allen Filmen. Bei Spielen fehlt das halt noch ein bisschen. Weil, na gut, man sagt halt auch, das ist nur ein Spiel, da muss man jetzt auch nicht kritisch damit umgehen. Aber das ist es halt nicht, sondern wir übernehmen auch da Sachen. Und wenn wir da lernen, einfach mit ein bisschen Distanz das auch kritisch zu sehen, denke ich, ist es einfach sehr wichtig, damit das Medium weiterhin relevant auch bleibt und nicht zur Gefahr wird.
Und ich glaube, es ist auch wichtig, weil viele Jugendliche sich mit Spielen sozialisieren. Also das hat sich ja schon verschoben.
Es hängt einfach damit zusammen, wo man die meiste Zeit verbringt. Sicher, man muss auch immer sagen, jedes Medium funktioniert ein bisschen anders. Also man kann jetzt nie ein Spiel 1:1 mit einem Film oder einer Zeitung oder einem Buch vergleichen, auch wenn es viele Parallelen gibt. Aber wenn wir jetzt ganz praktisch denken, wo verbringen wir wie viel Zeit, dann geht einfach sehr viel Zeit in digitalen Spielen auf. Und das heißt, es erhöht auch einfach die Chance, dass wir hier einfach mehr lernen. Also um jetzt nicht immer beeinflussen zu sagen, ich lerne, finde ich, klingt positiver. Das können halt richtige Sachen sein, das können Sachen sein, die uns weiterhelfen als Gesellschaft. Das können auch Gefahren sein.
Das sagt der Historiker und Politikwissenschaftler Eugen Pfister. Play Bern, das Festival für Games und Kreativität, startet übermorgen Freitag und dauert bis Sonntag, 10. November. Eugen Pfister ist Teil der Podiumsdiskussion rund ums Thema Games und Politik, welche diesen Freitag, 8. November um 18.30 Uhr im Politforum stattfindet. Alle weiteren Infos gibt's wie immer auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Ja, das war das Rabe Info vom Mittwoch, den 6. November. Diese Sendung wird um 18 Uhr wiederholt. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts, alle Infosendungen zum Nachhören, sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer, um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall und Gisela Feutz. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Katrin Hiss. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.